Auch von mir hier vorne. Freut mich wirklich, dass ihr alle da seid, dass man so viele Gesichter sieht, auch so viele bekannte Gesichter. Der Rainer hat es vorhin schon gesagt, heute ist der zweite Sonntag, an dem wir uns mit dem Thema Gebet beschäftigen. Wir haben eine Gebetsreihe, eine Predigtreihe bei uns in der Gemeinde. Letzter Sonntag hat der Günther angefangen mit dem Thema Abba, lieber Vater, wir dürfen Papa zu Gott sagen. Heute ist das Thema nach dem Abend bete weiter und was genau dahinter steckt, das klärt sich hoffentlich in den nächsten 40 Minuten, sage ich jetzt mal. Die Formulierung, die stammt übrigens nicht von mir, ich denke, das wäre auch einige schon bemerkt haben. Es gibt ein Buch von Hans-Peter Reuer, das heißt nach dem Abend bete weiter und viele Gedanken, die ich euch heute weitergeben möchte, sind auch in dem Buch oder wurde zumindest durch das Buch bei mir angestoßen. Es ist bei mir oft so, dass ich was lese oder in einer Predigt, wahrscheinlich heute geht es wahrscheinlich einige von euch genauso, man hört mal einen Gedanke und den spinnt man dann weiter und ist dann vielleicht weg vom Prediger. Aber das ist absolut okay. Genau, also die Gedanke wurde bei mir durch das Buch ausgelöst. Und das Buch hat mir geholfen, Gebet neu zu verstehen. Würde ich sagen. Und ich kann es daher nur empfehlen, also jeder, der Gebet ein bisschen für sich persönlich vertiefen will, dem würde ich das Buch sehr ans Herz legen. Wenn ich sage, es hat mir geholfen, Gebet neu zu verstehen, dann heißt es ja, dass ich lange Zeit Gebet anders verstanden habe, ne, oder anders aufgefasst habe. Und ehrlich gesagt, ist heute Gebet für mich immer noch ein bisschen Mysterium, weil ich nachher noch drauf eingehe. Und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, dem so geht. Ich glaube, viele Menschen tun sich ein bisschen schwer mit Gebet. Ich denke, wir alle wünschen uns mehr zu beten. Ich habe noch in keinem Buchladen ein Buch gefunden mit dem Titel Wie kann ich vermeiden, zu viel zu beten? Ja, das gibt es einfach nicht. Ich habe auch mal im Internet eingegeben bei Google, ich bete zu viel und rauskam rote Beete, also das war in der Vorbereitung, musste ich auch kurz lachen, also völlig off topic, keine Hilfe zu finden. Wir alle tun uns schwer mit Gebet und ich glaube, das liegt auch daran, dass viele Aussagen in der Bibel zunächst ein bisschen widersprüchlich erscheinen. Jesus sagt einmal, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Sagt der Matthäus, und dann heißt es im Jakobus, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Was jetzt, ja? Da kann man mal verwirrt sein, war ich auch und blickt doch nicht ganz durch. Was will Gott jetzt? Was will Gott jetzt? Wie soll ich überhaupt beten? Ja? Und das soll eigentlich mein Thema heute sein. Und um festzustellen, wie soll ich beten, müssen wir erstmal klären, was ist Gebet überhaupt? Ne? Für mich, für die Bibel, vielleicht für euch, ich denke, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Genau. Das ist so mein erster großer Punkt. Und um den zu klären, müssen wir, glaube ich, erstmal eine größere Frage stellen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was macht Leben aus, was ist Leben, ne? Dann gäbe es gewiss eine Vielzahl an Antworten. Ne? Wenn ich in die Bibel gucke, finde ich eine überraschende Antwort. Zumindest war das für mich so, als ich vor einiger Zeit ein Buch gelesen habe. Manche von euch hätte wahrscheinlich auf die Frage, was ist Leben, was macht Leben aus? Oder was ist Leben, ja, in dem Fall, geantwortet, naja, Leben ist alles von der Geburt bis zum Tod. Ja. Die Bibel sieht es aber ein bisschen anders und lass mich das erklären. In der Schöpfungsgeschichte, die kennen wir alle, 1. Mose 2, Vers 16, da heißt es, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ja? Also hier ist von Sterben die Rede. Wir wissen alle, was dann passiert ist. Adam und Eva haben von dem Baum gegessen. Das Interessante ist aber, nachdem Adam und Eva von dem Baum gegessen haben, lagen keine zwei Leichen unter dem Baum, ja, sondern die haben körperlich weitergelebt. Sie sind nicht körperlich gestorben. Also wenn er hier von Sterben sprach, Gott, hat er nicht vom körperlichen Sterben gesprochen. Ich würde sagen, da ist trotzdem was Einschneidendes passiert. Wir nennen das Sündefall. Sie sind geistig gestorben. Und geistig gestorben heißt in dem Fall, Die Beziehung zu Gott wurde getrennt. Die Beziehung zu Gott ist gestorben. Ja. Und das Prinzip zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Für Gott bedeutet Sterben nicht das Ende einer Existenz, sondern das Ende einer Beziehung. Ja. Und das war für mich schon so eine Erkenntnis, wenn man in der Bibel liest von Leben oder von Sterben, dann muss man immer genau gucken, ist jetzt das körperliche Sterben gemeint oder ist das Sterben von einer Beziehung gemeint. Ja. Und für Gott macht Leben eigentlich Beziehungen aus. Genau. Leben ist Beziehungen. Und für uns Menschen macht es aus. Ich habe mal bei mir reflektiert. Wenn ich überlege, was macht mein Leben aus? Beziehungen. Leben ist mehr als körperlich zu leben. Wenn ich auf einen sterbenden Mensch blicke, der guckt auf sein Leben zurück und guckt nicht auf seine Existenz eigentlich. Der guckt nicht, ich habe jeden Tag gut gegessen und mir ging es eigentlich gut, sondern meistens gucke die zurück und sage, hey, es war gut, dass ich immer eine gute Beziehung zu meinen Kindern hatte. Ja? Oder ich hätte gerne den Konflikt in der Beziehung gelöst oder so. Ja? Das ist eigentlich das Wesentliche. Und mir Christen, wenn ich glaube, dass Jesus auferstanden ist und dass Gott eine Beziehung mit mir haben will, dann leben wir eigentlich in zwei Arten von Beziehungen. Und das ist einmal die Beziehung zu Menschen. Das ist sozusagen eine horizontale Beziehung, kann man sagen, und dann eine vertikale Beziehung, und das ist die Beziehung zu Gott. Genau, und diese Beziehung zu Gott, das Problem mit einer menschlichen Beziehung ist, die wäre immer gebrochen. Die gehen irgendwann zu Ende, entweder durch Sünde oder durch Tod. Und deswegen gibt es letztendlich nur eine Beziehung, die bleibt, und das ist die Beziehung zu Gott. Und die Beziehung zu Gott zu pflegen, sie zu erhalten und auszubauen, das ist das Streben von jedem Christen, beziehungsweise soll das Streben von jedem Christen sein. Ich denke, da sind wir einer Meinung. Und wenn wir jetzt mal an Gebet denken, ich denke, diesen Satz, den ich jetzt als letztes gesagt habe, die Beziehung zu Gott zu pflegen, sie zu erhalten und auszubauen, das hat ganz viel mit Gebet zu tun. Ja? Oder anders gesagt, Beziehung, Beziehungspflege hat viel mit Gebet zu tun. Zumindest diese Beziehung zu Gott. Ja? Am deutlichsten wird es wohl, wenn ich euch die Frage stelle, was macht meine Beziehung zu Gott aus? Wie bin ich mit Gott verbunden? Wie kann ich meine Beziehung zu Gott pflegen? Darauf gibt es eine Antwort, Gebet. Durch Gebet sind wir mit Gott verbunden. Gebet macht unsere Beziehung zu Gott aus. Und wenn ihr mir darin zustimmt, dann ist auch klar, dass Gebet ist mehr als Worte auszutauschen. Gebet ist mehr als Kommunikation. Gebet ist mehr als Kommunikation. Da gehe ich jetzt noch näher drauf ein. Jesus vergleicht die Beziehung von uns zu ihm oder von uns zu Gott oft mit der Beziehung von Mann und Frau in einer Ehe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu der Anne sagen würde, ich sitze da drin, wenn ich zu ihr sagen würde, wir sind dadurch verbunden, dass wir Worte austauschen oder dass wir kommunizieren. Oder wir sind dadurch verbunden, Worte auszutauschen macht unsere Beziehung aus. Dann werdet ihr mir bestimmt zustimmen, ja, das stimmt, aber da ist auch noch mehr. Ja? Worte auszutauschen, zu kommunizieren mit der Anne, macht nicht unsere Beziehung aus. Ja? Da ist noch mehr. Klar macht Kommunikation einen Teil unserer Beziehung aus, aber da ist noch mehr. Und wenn jetzt Gebet unsere Beziehung zu Gott ausmacht, dann ist Gebet auch mehr als Kommunikation, mehr als Worte auszutauschen. Und das würde ich gerne in drei Punkte unterteilen. Und ihr werdet sehen, da ist ein bisschen eine Steigerung drin. Gebet ist Kommunikation mit Gott, Gebet ist Gemeinschaft mit Gott und Gebet ist Einheit mit Gott. Und auf die drei Punkte gehe ich jetzt dann gleich ein. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Das ist der erste Punkt. Ich denke, der Bestandteil von Gebet ist wahrscheinlich jedem geläufig, wenn er mal das Wort Gebet gehört hat oder der sich mal ein bisschen Gedanken gemacht hat. Deswegen möchte ich auch nicht ganz detailliert dort drauf jetzt eingehen. Gebet ist Kommunizieren mit Gott. Auf welche Weise auch immer. Meistens wohl durch Sprache, also durch Worte, aber man kann auch in Gedanken beten. Und im Unterschied zur Kommunikation mit Menschen kann ich mit Gott immer und überall reden. Ist klar, ja. Gott ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Ja. Das ist so ein Unterschied. Und wenn ich an meine Beziehung zu Anne denke, an unsere Ehe, da gibt es tatsächlich viel reine Kommunikation. Ja. da heißt es immer, bring den Müll raus, dann sage ich ja oder nein. Oder wie war es im Geschäft, ne, erzähle ich ein bisschen was. Es gibt viel reine Kommunikation, aber macht das allein unsere Beziehung aus? Nee, es gibt mehr. Und das ist der zweite Punkt. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott.
Jetzt muss ich kurz den Strom anschließen.
Mit Gott und Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Es ist mehr als Kommunikation mit Gott. Genau. Ist eigentlich auch noch eine Folie, da steht drauf, Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft ist mehr als nur zu kommunizieren, ja, um in dem Vergleich zu bleiben mit der Beziehung von Mann und Frau in einer Ehe. Meine Frau und ich, wir reden nicht nur miteinander, wir kommunizieren nicht nur miteinander, sondern meine Frau und ich, wir haben auch Gemeinschaft. Wir essen gemeinsam, wir liegen gemeinsam auf der Couch, wir gehen gemeinsam spazieren, wir schlafen im gleichen Bett. Und das Spannende dabei ist, auch wenn wir bei all dem nicht reden, haben wir trotzdem Gemeinschaft. Ja? Also ich kann Gemeinschaft haben, auch ohne zu kommunizieren. Das ist eigentlich so ein großer Punkt hier. Und wenn ich sage, Gebet ist mehr als Kommunikation mit Gott, dann meine ich damit, Gebet ist auch Gemeinschaft. Genau. Wir müssen beim Beten nicht immer kommunizieren.
Jetzt kommt es gleich wieder.
Okay, sorry für die kurze Unterbrechung. Aber ich denke, der Punkt ist klar. Ja? Um Gemeinschaft zu haben, muss ich nicht kommunizieren. Ja? Und Gemeinschaft ist auch ein großer Teil von der Beziehung von der Anne und mir. Einfach, dass wir Zeit miteinander verbringen. Ja? Und genauso ist es bei Gott. Ich kann mit Gott Auto fahren, ich kann mit Gott spazieren gehen oder auch mit Gott essen. In der Bibel zum Beispiel, da gibt es, jetzt kommt eine Bibelstelle, pünktlich, mach mal einfach doppelt. Jetzt sind wir wieder aufgespurt. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Also Gemeinschaft, mir ist aufgefallen, in der Bibel hat Gott oft Hunger. Ja? Zum Beispiel lesen wir in 2. Mose 24, Vers 9, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf, also auf den Berg Sinai, da sind sie gerade in der Wüste, und sie sahen den Gott Israels. Und später heißt es dann noch, und sie schauten Gott und aßen und tranken. Ja? Also da ist Gott mal sichtbar für sie und sie aßen und tranken. Okay, also, und noch deutlicher wird es aus meiner Sicht, wenn man auf Jesus guckt, nach seiner Auferstehung, da sucht er ganz oft diese Gemeinschaft während dem Essen. Einmal heißt es in Johannes 21, Vers 12, Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus, Simon Petrus und so weiter. Und das, da gibt es mehrere Stellen. Jesus sucht die Gemeinschaft, gerade auch während dem Essen. Er wäre irgendwie immer hungrig, hat immer nach Fisch gefragt, das wäre jetzt nicht so meins. Aber warum ist das so? Weil Essen mehr ist, als den Bauch zu füllen. Essen ist auch Gemeinschaft. Ich denke auch an Jugendfreizeiten. Ja? Wenn die Jugendlichen als zurückkommen, da ist der Trennungsschmerz recht groß. würde ich sagen, das hängt einfach damit zusammen, weil die mehr gemacht haben, wie nur zu kommunizieren. Sie haben gemeinsam gegessen, sind im gleichen See geschwommen, haben im gleichen Zimmer geschlafen. Da ist eine richtige Gemeinschaft entstanden auch. Ja? Und das ist das, was sich dann löst, wenn manche aus dem Bus steigen und andere drin bleiben müssen. Ich denke, Gebet ist mehr als zu kommunizieren. Gebet ist auch Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und es gibt noch einen dritten Punkt, dieses Gebet ist Einheit mit Gott. Das geht noch einen Schritt weiter, ich habe vorher schon gesagt, da ist eigentlich eine Steigerung drin. Und da kommen wir auch zum Predigttext, den ich heute rausgesucht habe. Da steht in Johannes 17, das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Nicht erschrecken, man muss den nicht auf Anhieb verstehen, ich möchte nur einen Punkt damit verdeutlichen. Da betet Jesus zuerst für seine Jünger und dann für alle Gläubige. Johannes 17, Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, also für die Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, also wir alle, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also da geht es ganz viel um dieses Einssein, um diese Einheit. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also ich würde, glaube ich, zu weit führen, diesen Text jetzt komplett auseinanderzunehmen, aber ich denke, eines wird klar, es geht, Jesus betet, damit, dass wir eins werden mit Gott, das ist Jesus sein Gebet, das ist das Ziel. Ja? Und Jesus ist auch derjenige, der genau das verkörpert hat, er hat die Einheit mit Gott verkörpert. Ja? Er war vollständig eins mit ihm, Jesu Geist war Gottes Geist, Jesu Wille war Gottes Wille. Das ist das Besondere an Jesus, diese Einheit, und die ging 24 Stunden nonstop am Tag. Und ich finde, noch ein bisschen schöner ist beschrieben im Hebräerbrief, dieses Einswerden. Hier wird der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund beschrieben, Hebräer 7, 8, Vers 7. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn tadeln spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, das ist so ein Bild dafür, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn. Und werde sie auch auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Also die Vorstellung nochmal vom Alten Bund, dass auch heutzutage, dass Gott unsere Hand ergreift, die ist zwar nett und sentimental, aber ist der Alte Bund. Ja? Gott ist nicht extern und muss mich irgendwo hinziehen, sondern der neue Bund ist der, Jesus wohnt in uns. Und er schreibt seine Gesetze auf unser Herz und gibt sie in unseren Sinn. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass der Wille Jesu und der Wille Gottes, das war eins. Und genauso war der Geist Gottes und der Geist Jesu eins. Und das ist auch unser Ziel. Ja? Da geht es um dieses Einswerden. Ja? Gott wohnt in uns, Gott wohnt in unserem Herzen. Und dieses Einswerden können wir auf menschlicher Ehe, wie gesagt, menschlicher Ebene, in der Ehe beobachten. Ja? Wir alle kennen bestimmt den Vers, der wird oft bei Hochzeiten zitiert, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. In einer Ehe werden Mann und Frau eins, körperlich, seelisch und geistig. Und das Körperliche, das ist in meinem Leben gerade sehr präsent, das ist nämlich das ist das Ergebnis. Das ist unser Sohn Bruno. Und das seelische und geistige Einswerden, das ist schwer in Worte zu fassen. Ja? Und das ist vielleicht das, wenn ich in der Situation bin und ich wüsste jetzt genau, was meine Frau macht, so ein bisschen. Da ist mein Geist und ihr Geist ist irgendwie das Gleiche. Ne? Da würde ich wahrscheinlich in ihrem Sinne handeln, könnte man vielleicht auch sagen. Und ich denke auch bei diesem Einswerden, seelisch und geistig, da unterscheidet sich eine langjährige Ehe von einer jungen Ehe, weil die miteinander verbrachte Zeit einfach da eine große Rolle spielt. Und was man auch gut beobachten kann, finde ich, wenn zwei Personen eins werden, dann verschwinden Worte wie ich, mir, mein und das wir, uns, unser wird immer stärker. Ich habe vorletzte Woche, gab es so einen Vorfall, da habe ich mit Bruno gesprochen, also wie man halt mit einem kleinen Kind spricht und habe gesagt, mein Schatz. Ja? Und dann war Anne in der Nähe und hat gesagt, das ist nicht dein Schatz, das ist unser Schatz. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, da habe ich gerade die Predigt vorbereitet. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, das ist unser Schatz. Ja? Das Unser wird immer mehr. Ja? Im Wir zu denken, ist eine gute Übung, auch mit Jesus eins zu werden. Da gehe ich später noch drauf ein. Ne? Wir sind eins mit Jesus. Genau. Und ich habe vorher schon gesagt, Gebet ist mehr als zu kommunizieren. Gebet ist auch Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und jetzt kommt noch das Dritte hinzu. Gebet ist mehr als nur Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gebet ist auch in Einheit mit Jesus Christus zu leben. Und zwar 24 Stunden am Tag. Kann das sein, habe ich jetzt mein nächstes Kapitel überschrieben. Und ich kann Leute verstehen, die jetzt vielleicht sagen, ist diese Definition oder dieses Auffassen von Gebet vielleicht ein bisschen zu weit gefasst? Kann man es nicht einfach separat betrachten, zu sagen, okay, Gebet ist Kommunikation mit Gott, das haben wir kapiert. Dass Gott auch Gemeinschaft mit uns haben will, ist auch ein Teil und nicht vom Gebet, aber ist auch wahr, ist klar, dass Gott eins mit uns sein will, ist vielleicht auch klar. Kann man das nicht einfach so separat stehen lassen und Gebet da rauslassen? Und ich muss sagen, ich bin nicht jemand, der sich hier hinstellt und sagt, ich kenne die absolute Wahrheit. Aber eins muss ich sagen, die Definition von Gebet als Kommunikation, Gemeinschaft, Uneinheit mit Gott, die hat mich befreit und die ergibt für mich im Gesamtkontext der Bibel auch am meisten Sinn. Denn seht ihr, wenn ich solche Bibelverse gelesen habe früher und die Sonja jetzt auch so viele zitiert hat, zum Beispiel 1. Thessaloniker 5, Vers 17, das ist so der berühmteste, ne? Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Da habe ich früher immer gedacht, boah, betet alle Zeit, wie soll das funktionieren? Ja? Wie soll ich das schaffen? Ja? Das ist überzogen, das ist unrealistisch. Und wie gesagt, das ist auch nicht nur ein Vers, der hier steht, sondern Sonja hat die vorhin alle vorgelesen, das ist eigentlich über die ganze Bibel verteilt. Ne? Und wenn ich Gebet nur als Kommunikation mit Gott betrachte, dann treibt mich dieser Anspruch der Bibel, der da erwähnt wird, betet alle Zeit, der treibt mich in den Wahnsinn. Der versklavt mich, würde ich fast sagen. Ich müsste den ganzen Tag mit Gott kommunizieren. Wie soll ich das schaffen? Da komme ich klar auf so eine Idee, Gebetsmühle zu bauen. Letzten Sonntag hat der Günther da ein Foto davon gehabt. Die rödeln den ganzen Tag und beten für mich, damit ich nichts machen muss, weil ich andere Sachen zu erledigen habe. Aber Günther hat auch letzten Sonntag was aufgezeigt. Und zwar, dass Jesu Botschaft nie versklavt, sondern immer befreit. Jesu Botschaft befreit immer. Und mit dem Verständnis von Gebet als Kommunikation, Gemeinschaft und Einheit werde diese Bibelverse für mich erreichbar. Es befreit mich und es ergibt im Gesamtkontext der Bibel für mich am meisten Sinn. Ja. Ich muss nicht den ganzen Tag mit Gott kommunizieren, um im Gebet zu sein, ja, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Genauso wie ich nicht mit meiner Frau den ganzen Tag kommunizieren muss, um eine Beziehung zu meiner Frau zu haben. Ja. Nee, ich kann auch Gemeinschaft mit Gott haben, ohne mit ihm zu reden. Ich kann Gottes Wille erkennen, indem ich ihn auf mein Herz schreiben lasse. Indem ich dem Heiligen Geist so viel Raum in mir gebe, dass mein Wille eins wird mit Gottes Wille, ohne mich bewusst dafür zu entscheiden. Das finde ich befreiend. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass diese Auffassung von Gebet für mich funktioniert. Mal kurz Sätze lassen. Kommunikation, Gemeinschaft, Einheit. Da habe ich jetzt viel drüber geredet und diese Gemeinschaft und Einheit, die hört sich ja gut an, ist aber ein bisschen abstrakt und nicht greifbar. Und deswegen möchte ich jetzt noch, bevor ich euch entlasse, auf zwei Punkte eingehen, wie das im Alltag funktionieren kann. Wie kann ich beten? Das war ja auch eingangs die Frage, wie bete ich? Ja? Und ich habe da zwei Aspekte, zwei Hilfe, die mir persönlich wirklich geholfen haben, um im Alltag diese Gemeinschaft und diese Einheit mit Gott irgendwie zu erreichen. Das erste ist eine Hilfe, dass die Gemeinschaft mit Gott nicht so ein Krampf wird. Ja? Und ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Buch gelesen habe, das ich am Anfang erwähnt habe, oder ob ich es in irgendeiner Predigt gehört habe, ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es Philosophen, die sagen, dass wir Menschen grundsätzlich in drei Sprachen reden. Ja, gibt vielleicht noch mehr, aber ist jetzt nicht so wichtig. Und die drei Sprachen, die können wir anhand von der Entwicklung von einem Kleinkind gut nachvollziehen. Die erste Sprache, sie wird auch Babysprache genannt, ist die Sprache der Vertrautheit oder die Sprache der Beziehung. Ja. Wir kennen das alle. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann gibt es erstmal Laute von sich. Ja. Das blabbert. Ja. Was das Baby da redet, ist nicht besonders intelligent. Das hat kaum Inhalt, beziehungsweise keinen Inhalt. Trotzdem ist die Sprache sehr wichtig für die Beziehung zwischen Baby und Eltern. Sie entwickelt Vertrauen zwischen Eltern und Baby. Diese Sprache hat kaum Inhalt, ist aber reich an Bedeutung. Ja? Wenn der Bruno mit mir spricht, also hat es kaum Inhalt, aber mir bedeutet es sehr, sehr viel. Und ich glaube Bruno auch, wenn ich antworte. Und ihr kennt bestimmt auch alle den Versuch, der König Friedrich hat es glaube ich gemacht, der wollte mal die Ursprache der Menschheit herausfinden und hat 10 Säuglinge isoliert, oder mehr glaube ich, isoliert betreuen lassen von Amme. Und diese Amme, es war wichtig, die durfte nicht mit den Kindern reden. Und die Säuglinge sind am Ende von dem Versuch alle gestorben, weil ihnen einfach die Sprache der Beziehung gefehlt hat. Wenn das Baby ein bisschen größer wird, dann erlernt es eine zweite Sprache, die sogenannte Sprache der Information. Es lernt schnell, dass alle Dinge Namen haben, das Mäh ist ein Schaf und das Mu ist eine Kuh und das ist die Mama und nicht irgendein Wesen, was da rumschwebt. Es lernt Namen und Zusammenhänge. Das ist die Sprache der Information. Deswegen gehen wir auch zur Schule, ja, damit wir lernen, um uns zu informieren. Das wird in der Schule viel gesprochen, die Sprache der Information. Und parallel zur zweiten Sprache entwickelt das Baby eine dritte Sprache, das ist die Sprache der Motivation. Ja. Ein kleines Kind entdeckt sehr schnell, wenn ich laut genug schreie, motiviere ich zwei erwachsene Menschen, Dinge zu tun, die sie nicht geplant haben. Ich motiviere jemanden durch Sprache, ja. Und mir wäre ständig durch Sprache motiviert und bewegt, ja. Worte haben Macht, ja. Davon machen Politiker und Werbung machen davon ständig Gebrauch. Wir auch, denke ich, ja. Warum seid ihr heute hier? Irgendjemand hat euch informiert und irgendjemand oder irgendwas, ein Flyer oder so, hat euch motiviert. Ne? Deswegen seid ihr heute hier. Ihr sitzt hier wegen Sprache 2 und 3 und ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen, unsere Gesellschaft ist dominiert von Sprache 2 und 3. Ja? Wir sind gut trainiert, Dinge und Zusammenhänge zu beschreiben. Wir lernen unbewusst oder bewusst, andere durch unsere Sprache zu motivieren. Sprache 2 und 3. Und die erste Sprache, die Sprache der Beziehung, die bleibt auf der Strecke. Ein kleines Kind, wenn das langsam heranwächst, wenn es älter wird, findet es immer weniger Möglichkeiten, sich in der Sprache zu üben. Ja, wir verlernen die Sprache. Es gibt kurze Wiederentdeckungen, wenn man zum Beispiel selber ein Kind kriegt. Ja, dann merke ich zum Beispiel, dann sagt der Bruno bl, 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 und ich sage auch bl, bl, bl. Und trotzdem hat es eine Bedeutung für mich, ja, obwohl der Inhalt null ist. Ja. Oder wenn man sich zum Beispiel verliebt, wenn sich zwei Teenager verlieben, wenn man viel auf Bahnhöfe oder Bushaltestelle unterwegs ist, dann hört man manchmal auch Handygespräche mit und man erkennt sofort, ob die zwei verliebt sind. Ja? Die sprechen eine halbe Stunde und es geht um nichts. So, ja? Also wenn sich die zwei eine halbe Stunde lang nicht unterhalten hätte, dann hätte niemand was Informatives verpasst. Ja? Und das ist auch nicht das Wichtige daran, sondern das Wichtige ist, denen zwei Verliebte sich selbst mitzuteilen, ihr Leben zu teilen. Ja? Das ist im Moment das Wichtige für sie. Die sprechen die Sprache der Beziehung und Vertrautheit. Und jetzt kommt das Geheimnis. Gebet ist genau das. Gebet, reden mit Gott, Gemeinschaft zu haben mit Gott, funktioniert mit der Sprache der Beziehung. Ja? Und warum ist das so? Wir können das über das Ausschlussverfahren machen. Wenn du betest, musst du Gott nicht informieren, weil er weiß alles. Und wenn du betest, musst du auch Gott nicht motivieren, weil er ist besser wie du, er ist größer wie du. Gott will, dass wir in Babysprache mit ihm reden. Und ich denke, wir sind oft hilflos im Gespräch, weil wir die Sprache verlernt haben. Und das gilt, die Sprache neu zu lernen. Geht doch mal mit Gott spazieren oder macht es während eurer nächsten Autofahrt. Teilt euer Leben mit Gott und beschränkt euch nicht dadurch, dass ihr jetzt versucht, Sätze vernünftig zu formulieren oder versucht, insgesamt vernünftig zu beten, ja? Sondern redet mit ihm, wie der Bruno mit mir redet. Hört sich jetzt doof an, aber genauso ist, Gott freut sich, genauso wie ich mich freue, wenn der Bruno mir irgendwas vorblabbert. Und genauso freut sich Gott auch. Das ist die Sprache der Beziehung. Teilt euer Leben mit Gott. Teilt ihm einfach mit, was euch beschäftigt oder was euch gerade in Gedanken kommt. Das ist so mein erster Tipp. Teilt einfach euer Leben mit Gott. Das ist das, was er will. Und mein zweiter Punkt, das ist dann auch mein letzter, wäre lernen, im Wir zu leben. Das ist für mich wirklich eine praktische Hilfe. Und ich habe es vorher schon erwähnt, wenn zwei Personen eins geworden sind, dann verschwinden die Worte wie ich, mir, mein und die Worte wir, uns und unser werden immer stärker. Und wenn ich jetzt zu euch sage, Gott, Jesus will eins mit uns sein oder ist eins mit uns, warum fangen wir dann an, so zu leben oder so zu denken? Ja? Also es ist ein riesiger Unterschied, ob ich im Wir denke oder ob ich im Ich denke. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin in einer Lebenskrise. Ja? Groß oder klein, ist egal. Wir nehmen mal eine große. Wenn ich im Ich denke, dann stehe ich da und sage, ich habe solche Angst, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich glaube, ich gehe drauf. Ja? Das ist das, wenn ich im Ich denke. Jetzt, wenn ich im Wir denke, ja, dann wird der Unterschied deutlich sichtbar. Dann sage ich, Herr Jesus, wir haben solche Angst. Dann sagt Jesus, nee, ich habe eigentlich keine Angst. Nächster Satz, Herr, wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. Und Jesus sagt, doch, ich weiß genau, was ich tue und was wir tun sollen. Herr, wir gehen drauf. Und Jesus sagt, nee, ich habe den Tod besiegt, ich bin auferstanden. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn wir im Wir denken. Wenn wir, Gott hat uns dazu erschaffen, in Einheit mit ihm zu leben. Und wenn Christus in uns lebt, wie viel sitzt dann auf dem Stuhl? Hier mindestens zwei. Wenn man schwanger ist, drei. Mindestens zwei. Und wir müssen anfangen, in dem auch zu leben. Ja? Und ich denke, viele Christen sind verwirrt über viele Dinge, weil sie in der Lüge leben. Ja? Ich denke immer, ich bin allein und ich muss mich zu Gott kämpfen. Aber das stimmt nicht. Ja? Die Realität ist, Christus lebt in uns. Und nehmt doch mal die Übung mit nach Hause, wenn ihr später zum Auto geht oder zu eurem Fahrrad oder wenn ihr heute Mittag spazieren geht. Ihr könnt entweder in der Lüge leben und sagen, ich gehe zu meinem Auto, ich fahre jetzt Auto, ich fahre jetzt Fahrrad, ich gehe jetzt spazieren. Oder ihr lebt in der Wahrheit, wenn ihr Christus seid, im Wir und sagt, Herr Jesus, wir gehen jetzt zu unserem Auto. Herr Jesus, wir fahren jetzt Fahrrad. Herr Jesus, wir gehen jetzt spazieren. Das ist ungemein befreiend. Kann man auch mal sagen, Herr Jesus, jetzt haben wir schon wieder unser Auto verrammelt. Ja? Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und eigentlich ist es auch nicht kompliziert. Und warum ist es nicht kompliziert? Weil es die Realität ist. Ja? Wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dass er heute lebt und in der Kraft des Heiligen Geistes in uns wohnt, dann lebt man auch danach. Das ist mein letzter Punkt. Das hat mir jetzt echt wahnsinnig geholfen, diese Einheit irgendwie in mein Leben, in meinen Alltag zu bekommen. Und jetzt bin ich auch am Schluss. Möchte nur kurz zusammenfassen, seht ihr, die Erkenntnis, dass Gebet mehr ist als Kommunikation mit Gott, hat mich befreit. Ja. Dass es Gemeinschaft und Einheit gibt und dass das 24 Stunden formuliert. Es hat mir die Frustration genommen über so Bibelverse wie betet unablässig genommen. Und probiert es für euch mal aus. Ja. Guckt in die Bibel, was da drin steht. Kommuniziert mit Gott und habt Gemeinschaft mit Gott in der Sprache der Beziehung und der Vertrautheit. Gebt euch Mühe, die wieder zu erlernen und denkt immer dran, Gott freut sich genauso über euch, wie ich mich freue, wenn der Bruno mit mir rumblabbert. Und lasst eure Gedanken bestimmt davon sein, dass Jesus in euch lebt. Lebt im Wir ganz konkret, wenn er jetzt in die nächste Woche geht, weil das die Realität ist. Wir leben im Wir. Wir leben in Einheit mit Jesus Christus. Und zwar 24 Stunden am Tag, auch nach dem Amen. Amen.